Ich denke, das Bild habt ihr kapiert für die Jungs unter euch. Es gibt keine blauen Paprika. Ja, also die Mädchen haben das, glaube ich, schneller geblickt. Aber für den Letzten, so wie mich, also es gibt keine blauen Paprikas. In der Welt, aber nicht von der Welt. Von wem sind denn diese Worte? Wer hat es denn gesagt? Ich habe nicht gedacht, dass wir heute einen Beamer haben, und wir haben ihn ja auch nicht wirklich. Deswegen habe ich mich gar nicht darauf verlassen. Ich werde hier und da mal einen Bibelvers sagen, der sehr wichtig ist. Und damit ich nicht alles selber machen muss, dachte ich, vielleicht kann der ein oder andere mal einen Vers vorlesen. Für alle die, die nicht vorbereitet sind, also die nicht damit gerechnet haben, dass sie auch was tun müssen heute, da habe ich ein Klappmesser ausgelegt. Ja, manche haben ihr Schwert mitgebracht. Und wer sein Schwert nicht dabei hat, für den gibt es ein Neues Testament in den Reihen, ein Klappmesser. Und wer als erstes dann den Vers finden kann, der soll einfach nur aufstehen. Einer von den Jungs gibt euch dann ein Mikrofon. Und wenn ihr da nicht motiviert genug seid, es geht ja viel um Motivation, dann kriegt ihr dafür ein Buchgeschenk für den, der den Vers als erstes findet. Ihr sollt den Vers nicht finden, ohne dass ich euch das sage, aber wenigstens sollt ihr wissen, wer hat denn diese Worte gesagt? In der Welt, aber nicht von der Welt. Traut ihr euch nicht oder wisst ihr es wirklich nicht? Okay, ja, das hat der Herr Jesus zweimal gesagt, in Johannes 15 und in Johannes 17. Johannes 17 ist der Moment, wo er für die betet, die hier auf der Erde ihm nachfolgen werden. Und über die sagt er, die sind zwar in der Welt, aber nicht von der Welt. Also offensichtlich muss es ein anderes Leben geben in dieser Welt, was die Welt normalerweise nicht lebt. In der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Ihr habt hier vorne eine gute Darstellung gesehen, was es heißt, in der Welt zu sein. Ja. Und da möchte ich dich auch ansprechen, für was lebst du wirklich? Was ist wirklich dein Motiv? Was treibt dich wirklich morgens an, wenn du in die Schule gehst, wenn du an deinen Ausbildungsplatz gehst? Was treibt dich an, wenn du das Internet einschaltest und surfst, ja, auf deinem Smartphone oder wo du auch immer dich gerade befindest? Das geht ja mittlerweile überall. Was ist dein Motiv? Was treibt dich wirklich an? Was ist in deinem Herzen? Lebst du für Karriere, für Geld, für Macht, für Ansehen, für Sex, für Erfolg? Was denkst du ist wirklich lebenswert in deinem Leben? Was strebst du wirklich an? Nicht, was deine Gemeinde vielleicht von dir erwartet oder deine Eltern, sondern was wünschst du dir wirklich? Wozu macht das Leben eigentlich wirklich Sinn? Für was lebe ich eigentlich? Was soll das Leben wirklich antreiben? Und es gab schon andere, die sich diese Frage gestellt haben. Mose zum Beispiel hat sich vor über 3.500 Jahren diese Frage gestellt. Für was lohnt es sich zu leben? Und das ist jetzt der erste Moment, wo ihr mal mit aufschlagen dürft. Euer Klappmesser reicht aus, auch für die Psalmen. Ja, das ist ein verlängertes Klappmesser. Und der als erstes Psalm 90, Vers 12 findet, der soll einfach nur mal aufstehen. Und dann kriegt er ein Mikrofon gereicht. Psalm 90, Vers 12. Oh, die waren wirklich zeitgleich, die zwei, aber die Dame kriegt den Vortritt. Genau, das war welche Übersetzung? Elberfelder, okay. Luther ist bei den Psalmen manchmal ein bisschen kräftiger, ein bisschen stärker. Und deswegen lese ich euch nochmal die Luther-Übersetzung. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist sehr deutlich. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die allermeisten von euch hier in dem Zimmer, ich durfte ja nur reinkommen, weil ich heute zu reden habe, ja, sonst hätte ich hier gar keinen Einlass gefunden. Aber die allermeisten von euch, die schaffen halt mal die 20. Ja, ich schaffe schon zweimal 20. Ich zähle doppelt. Und ihr macht euch naturgemäß wenig Gedanken über diese Frage: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Ja, das gehört leider oftmals nicht zu dem Normalen, was ihr so einen Tag über denkt, dass man sterben muss. Aber Mose wusste, wenn wir lernen, dass unsere Tage gezählt sind, dann werden wir klug. Dann haben wir die Chance, zumindest klug zu werden. Ich will euch das ein bisschen verdeutlichen. Stellt euch vor, jede Minute eures Lebens ist einen Euro wert. Ja, heute wird ja viel in Geld aufgewogen und da machen wir das jetzt auch mal. Jede Minute deines Lebens ein Euro. Und Mose sagt in dem gleichen Psalm, Psalm 90, das Leben währt normalerweise 70 Jahre. Das ist eine normale Lebensspanne. Wenn du 70 geworden bist und stirbst, ist ganz normal. Wenn du 80 wirst, dann ist das schon ein hohes Alter. Nach der Bibel, nach Psalm 90, das war schon vor 3.500 Jahren so. Wenn du das jetzt in Geld aufrechnen möchtest, dann sind 70 Jahre ungefähr 36 Millionen Euro. Stolze Summe. Wenn du es auf 80 schaffst, sind es über 40 Millionen Euro. Viel Geld. Ich kann euch aber nicht zusagen, ob jeder von euch hier im Raum wirklich 36 Millionen oder gar 40 Millionen zur Verfügung hat. Es kann sein, dass der ein oder andere von euch viel weniger zur Verfügung hat. Wie zum Beispiel der junge Mann, der die Woche in dem Schacht von Kali und Salz mit 24 Jahren sein Lebensende gefunden hat. Der hatte keine 36.000 Euro zur Verfügung. Es klingt nach viel, aber ich will euch das mal ein bisschen in Relation bringen. Wenn jemand 18, wer ist schon 18 unter uns oder älter? Ja, das sind doch schon einige. Vielleicht hast du tatsächlich 36 Millionen zur Verfügung. Und wenn du schon 18 bist oder sogar etwas älter, dann hast du 10 Millionen bereits ausgegeben. 36 Millionen vielleicht zur Verfügung, 10 Millionen sind schon weg. Und jede Minute, auch die nächsten 30 Minuten oder 35 Minuten, die ihr mir zuhört, gehen die 35 Euro weg. Ihr müsst die ausgeben. Ihr könnt euch nicht entscheiden und sagen, ich behalte was, ich spare was. Ihr könnt es auch nie neu verwenden. Einmal ausgegeben, ist ausgegeben. Das Leben, das Gott euch geschenkt hat, ist überaus kostbar. Und ihr könnt es nur einmal verwenden. Und deswegen muss man sich gerade in jungen Jahren unbedingt diese Frage stellen, für was lohnt es sich wirklich zu leben? Für was willst du dein Leben verwenden? Und ihr befindet euch ehrlich gesagt sogar in einem großen Dilemma. Warum? Weil ihr verfügt ohne Zweifel über die geringste Lebenserfahrung. Ihr seid erst 16, 14, 18, 20 Jahre hier auf der Erde. Es gibt Leute, die sind schon viermal so lang wie ihr hier, haben viel mehr Erfahrung. Aber gleichzeitig müsst ihr teilweise heute Entscheidungen treffen, die beeinflussen dein ganzes restliches Leben. Und das ist ein Dilemma. Du hast wenig Weisheit, aber das, was du heute entscheidest, hat teilweise Einfluss auf den Rest deiner vielleicht 36 Millionen oder 42 Millionen. Ich bin übrigens schon bei 22 Millionen, wer das wissen will. Das ist ein Dilemma. Ja, und noch dazu haben nicht wenige von uns im Herzen, was die Eltern oder was die Ältesten in der Gemeinde erzählen, das interessiert mich nicht wirklich. Ja, das ist so bieder, das ist so streng. Ja, ich will das Leben erleben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich mehr Weisheit besitzen, das Leben zu verwenden, als ich. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ihr Lieben, das Leben muss, und der Sinn des Lebens, wenn ich mir die Frage stelle, womit will ich mein Leben verbringen, auf was will ich mein Leben verwenden, das muss mit dem Schöpfer zusammenhängen. Ihr seid ja aus einer christlichen Gemeinde, die allermeisten von euch, ja, und ihr habt viel gehört und vielleicht, hoffentlich, hat der ein oder andere auch schon mal verstanden und das bezeugt vor dem Herrn Jesus Christus, was der Sinn des Lebens ist. Aber dadurch, dass ihr aus einer Gemeinde seid, ich denke, die meisten glauben schon unweigerlich, naja, es wird wohl einen Schöpfer geben. Schaut, wenn ihr das nämlich nicht glaubt, wenn ihr denkt, ihr seid ein Produkt des Zufalls, dann ist das vor eurem Leben Zufall gewesen, dann gibt es nach eurem Leben auch nichts und da darfst du dreimal raten, was in der Mitte dann mit eurem Leben ist. Wenn es keinen Schöpfer gibt, wenn es keinen gibt, der eine Absicht mit deinem Leben hatte, der dir das Leben geschenkt hat, wenn du einfach Produkt einer Millionen- oder Milliardenlangen Evolutionsgeschichte bist, dann ist vorher alles Zufall und nichtig. Dann ist nachher alles Zufall und nichtig. Und da darfst du dreimal raten, was die 36 Millionen dazwischen sind. Dann sind die auch Zufall und nichtig. Das ist das Thema vom Prediger. Alles ist eitel. Das ist halt so ein altes Deutsch, dass wir es heute nicht mehr verstehen. Aber das meinte er damit. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist im Grunde genommen alles. Und selbst wenn es 42 Millionen sind, ist alles nichtig. Dann kann ich mitmachen, was ich will. Es hat keinen Sinn. Wenn es aber wirklich so ist, und davon bin ich fest überzeugt, dass es einen Schöpfer gibt, dem du dein Leben verdankst, dann musst du musst nach deinem Schöpfer fragen. Du musst fragen, was hast du, Gott, dir mit dem Leben gedacht? Warum hast du mich gemacht? Du musst eine Antwort darauf finden. Und ich sage dir auf den Kopf zu, wenn du darauf keine Antwort hast, wirst du dein Leben nicht sinnvoll verwenden können. Du wirst nicht klug werden. Du wirst deine 36, vielleicht nur weniger, wie bei dem jungen Mann, vielleicht nur 25 oder noch weniger, 15 Millionen, oder deine 42 Millionen, du wirst sie nicht sinnvoll ausgeben können, wenn du nicht nach deinem Schöpfer fragst. Wir haben vor ein paar Tagen in der Pizzeria gesessen und ich habe über eine Gegenstandslektion nachgedacht, wie ich euch das klar machen kann. Und meine Idee war, ich stelle euch hier eine schöne Miele-Waschmaschine auf. Ja, das Feinste vom Feinsten mit 1600 Schleudertouren, nochmal eine Hommage an die Frauen unter uns. Ja, das ist so, glaube ich, momentan der Stand der Dinge. Vielleicht geht auch noch ein bisschen mehr. Also mindestens 1500 Euro das Ding. Und davor ein Tablett mit schmutzigen Gläsern. Und am liebsten hätte ich dann ein Glas nach dem anderen in diese Waschmaschine gestellt. Und dann hätte ich die Tür zugemacht und dann am liebsten noch einen von den hübschen Schwestern gebeten, den Knopf zu drücken für vielleicht die Kochwäsche. Wenn Waschmaschinen sich anschicken, Obstflecken oder Fußballdreck aus euren Klamotten zu waschen, dann ist es doch ein leichtes für eine Waschmaschine, auch ein Glas sauber zu kriegen, oder? Ja, der Schmutz an Gläsern ist relativ leicht zu entfernen. Und stellt euch das mal vor, so richtig genüsslich. Ja, die meisten von euch leben sowieso in der virtuellen Welt, von daher sollt ihr ein super Vorstellungsvermögen haben. Stellt euch jetzt mal vor, so das Wasser läuft in die Maschine und dann fängt die zum ersten Mal an, sich zu drehen. Boah, klirrendes Glas. Und es geht immer weiter und das kracht und kratzt so schön. Irgendwann mal setzen sich die Scherben dann auch in die Pumpe und die Pumpe streikt und es quietscht und vielleicht raucht es auch und dampft. Wir haben leider als Gemeinde nicht das Geld gehabt, die Miele da dran zu hängen. Aber wie gesagt, ihr habt ein gutes Vorstellungsvermögen. Genau das passiert mit einer Maschine, wenn sie nicht so verwendet wird, wie der Konstrukteur sich das eigentlich gedacht hat. Markus, ich glaube, du kannst mich ein bisschen runterdrehen. Ich höre mich selbst schon. Ja, wenn du die Waschmaschine einsetzt zu einem Zweck, für die sie niemals gedacht wurde, dann geht es garantiert schief. Die Gläser gehen kaputt und höchstwahrscheinlich wäre die Miele auch im Eimer. Und genau so ist es mit deinem Leben. Du kannst dich natürlich hinstellen und kannst sagen, natürlich bin ich in der Gemeinde groß geworden und die haben immer gesagt, es gibt einen Schöpfer und ich soll für den Schöpfer leben und soll nach ihm fragen. Aber eigentlich interessiert mich das gar nicht. Eigentlich möchte ich so wie der Dennis mein Leben genießen, möchte für das leben, was mir gefällt, was mich erfüllt, ob das die Frauen sind, für die Frauen die Männer, oder ob das Erfolg, Karriere ist. Ja, ich möchte so ein Leben leben. Weißt du, das spielt überhaupt keine Rolle, was du willst. Wenn du dein Leben nicht so lebst, wie der Schöpfer sich das für dich gedacht hat, geht es trotzdem schief. Das ist gerade so, als wenn du, ich hoffe, es werden jetzt nur noch nicht Gegenstandslektionen, die mir einfallen, aber das ist gerade so, als wenn du im 10. Stock stehst, machst die Balkontür auf, steigst auf das Geländer und sagst, die Erdanziehung interessiert mich nicht. Ich glaube nicht daran. Ist mir total egal. Und machst einen Schritt nach vorne. Ja, das ist ein bedeutender Schritt und vermutlich dein letzter Schritt. Das spielt keine Rolle, was du glaubst, in dem Sinne, es geht schief. Du bist der Erdanziehung ausgesetzt und genauso ist es auch mit deinem Leben. Wenn du heute dich entscheidest, nicht danach zu fragen, was hat sich mein Schöpfer mit dem Leben gedacht, dann ändert das nichts an deiner Situation. Ganz im Gegenteil, das wird noch schlimmer. Das Leben geht 100% schief. Ich bin jetzt so im Mittelalter, ja, 2x20. Und ich habe das schon erlebt, weil ich habe einmal die eigenen Ziele in meinem Leben gesehen, die ich hatte, ja, an denen ich sehr festgehalten habe und die ich für was Besseres aufgegeben habe. Und ich habe auch schon junge Leute gesehen in unserer Gemeinde hier, die sich so oder so entschieden haben. Ja, ein Leben für den Herrn, für seine Herrlichkeit, für Gott, wie wir das eben geschmettert haben, oder ein Leben für die eigenen Interessen, für das eigene Wohl, für die eigene Herrlichkeit. Ihr Lieben, es muss mit unserem Schöpfer zusammenhängen. Er ist derjenige, der die Seite 1 der Gebrauchsanleitung meines Lebens geschrieben hat. Es gibt nur einen Plan dafür. Ja, und ich kann mir selbst noch einen Plan ausdenken, aber deswegen wird es nicht besser. Es gibt nur eine Zweckbestimmung für dein Leben. Ich fange mal ganz breit an und jetzt gibt's. Hast du übrigens ein Buch gekriegt? Ja, was ist denn hier los? Ja, schlaft ihr hier alle? Bin ich der Einzige, der noch arbeitet? Also, Psalm 19, Vers 2, kriegt das nächste Buch. Psalm 19, Vers 2. Oh, da steht schon einer.
Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seine Hände Werk.
Jawohl, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seine Hände Werk. Noch eine Chance, Römer 1, Vers 20, nur den Anfang. Römer 1, Vers 20. Wow. Die meisten suchen noch nach der Bibel.
Denn Gott ist unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit. Wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben.
Ganz genau. Schaut mal, ich fange mal ganz breit an. Ich fange gar nicht bei dir und deinem Leben an, was auf Seite 1 seiner Gebrauchsanleitung steht, sondern wir fangen mal ganz breit an, bei der Schöpfung allgemein. Die Psalmen, der Psalmist sagt, die Himmel verkündigen die Herrlichkeit des Herrn. Das muss ich euch wieder übersetzen, sonst ist das so kananäisch. Das heißt mit anderen Worten, wenn du dir einen Sonnenuntergang zum Beispiel anschaust oder die Größe, ja, der Weite, ja, meistens erlebst du das nur, wenn du in Urlaub fährst. Unser Himmel ist auch schön, aber die meisten kriegen erst einen Blick dafür, wenn sie in Kanada oder in der Sahara stehen. Ja, der Himmel ist so schön und so riesig, dieses Kino Gottes, was er jeden Abend ablaufen lässt, ja, wesentlich besser als iTunes und der ganze Schrott, den du aus dem Internet ziehen kannst. Und diese Größe verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Das ist der ganze Sinn, warum er eine Sonne geschaffen hat, damit sie seine Herrlichkeit verkündigt, damit sie seine Leinwand beleuchten kann. Die Schöpfung ist Gottes Bühne und auf dieser Bühne gibt es nur einen Hauptdarsteller und das ist der Schöpfer. An der Schöpfung sollst du seine Größe und sollst seine Herrlichkeit sehen und du sollst dich für ihn begeistern. Nicht für ein Tamron-Objektiv oder was das war, irgend so ein Billigheimer. Ja, es war jetzt keine Kritik, war schon was Ordentliches. Dafür begeistern wir uns, ja, oder für das neueste iPhone oder iPad oder iFahrrad oder was weiß ich. Ja, dafür können wir uns begeistern. Aber für das, was Gott eigentlich gegeben hat, für was wir uns begeistern sollen, haben wir manchmal noch nicht mal einen Blick übrig. Ja, wir sind so geblendet in unserer virtuellen Welt, dass wir die Schönheit von Gottes Größe in der Schöpfung nicht mehr sehen können. Aber es ändert nichts dran. Gott hat alles gemacht, damit es ihm Herrlichkeit gibt. Und da fangen wir bei der Schöpfung an. Ich mache jetzt mal einen Sprung. Ich wollte euch noch von Israel erzählen, aber das fällt jetzt der Zeit zum Opfer. Auch Israel, was ja so viel Zeit einnimmt im Alten Testament, von Kapitel 12 bis Maleachi, das muss man sich mal vorstellen. 1. Mose, Kapitel 12. Davor ist gar nicht viel, es sind nur 11 Kapitel. 1. Mose, Kapitel 12. Bis zum Ende des Alten Testaments ist alles Israel. Alles dreht sich um Israel. Und noch heute, interessanterweise, dreht sich so viel um Israel. Ja? Ihr findet Israel fast täglich in den Nachrichten. Und das ist auch kein Zufall, jetzt erkläre ich es doch, weil es gibt in diesem kleinen Land, was ungefähr so groß ist wie Hessen, ja, manche sind heute nach Hessen, falls ihr das nicht wisst, gereist, ja, zu den Hessen. Und Israel ist kaum größer oder hat ungefähr die Größe von Hessen. Und trotzdem haben alle großen Radio- und alle großen Fernsehstationen der Welt haben eine Niederlassung in Israel. Noch heute, nicht nur das Alte Testament, dreht sich alles um Israel, auch um diesen Konflikt mit den Palästinensern. Ja, weil wir ja technisch so begabt sind, zeige ich euch jetzt mal meine Megakarte. Das ist eigentlich nur für meine Unterlagen. Aber alles, was ihr hier farblich seht, das sind die Konflikte, kriegerische Auseinandersetzungen, die es momentan, jetzt in dieser Stunde, während ihr hier in Frieden sitzt, auf dieser Welt gibt. Über 30 Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen, gerade in diesem Moment, in dieser Welt. Auch in Russland, nämlich im Süden von Russlands, gibt es 2 Auseinandersetzungen mit den Islamisten in Dagestan, in ich kann es nicht aussprechen. Ich kann es euch aber gerne nachher geben. Ja. Wann habt ihr das letzte Mal von dem Krieg, ja, im Sudan gehört oder im Kongo, ja, von denen ich viele Flüchtlinge kennengelernt habe? Kaum hören wir was von diesen vielen Kriegen auf dieser Welt, aber wisst ihr, was Israel ist? Israel, erlaubt mir jetzt mal diesen Ausdruck, ist dieser kleine Punkt, ja, mitten, interessanterweise, jedenfalls in unserer westlichen Hemisphäre, mitten in dieser Weltkarte. Dieser kleine Punkt. Und fast jeden Tag kriegst du Nachrichten über und aus und von Israel. Noch heute dreht sich die Aufmerksamkeit um das Volk Gottes. Warum hat Gott sich ein Volk erwählt? Warum hat er Israel rausgeholt? Manche von euch kennen die Bibel schon ganz gut, weil sie so toll sind, weil sie so ein großartiges Volk sind, weil sie die besten Gene haben? Überhaupt nicht. Er sagt gerade das Gegenteil. Ja, eigentlich ein schwaches, ein nichtiges Volk. Weil sie nichts sind, hat Gott sich Israel erwählt, um was zu tun? Vielleicht habt ihr jetzt schon die Antwort. Um seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Gnade an Israel zu zeigen. Das ist der Grund. Ja, wir wollen jetzt die Klappmesser-Spezialisten nicht in Nachteil bringen, aber in Jesaja 43, Vers 6 und 7, das können die, die die Vollversionen gebrauchen, ja, das Schwert, die können das selbst nachlesen. Zu seiner Ehre hat er die Söhne und die Töchter Israels geschaffen, Jesaja 43, Vers 6. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, für was Gott den Samu oder den John oder den dritten habe ich vergessen, den ich heute Morgen begrüßt habe, den Simon, geschaffen hat. Dreimal dürft ihr raten, wenn er die ganze Welt, das ganze Universum zu seiner Herrlichkeit gemacht hat, damit es ihm Ehre bringt, wenn er ein Volk über so viele tausend Jahre bis zum heutigen Tag erwählt hat und festhält und einen Plan mit ihm hat, damit er sich an ihn verherrlicht. Jetzt darfst du dreimal raten, was deine Zweckbestimmung, was die Seite 1 deiner Gebrauchsanleitung ist für dein Leben. Ja, es ist zu seiner Herrlichkeit leben. Und die meisten von euch, es ist leider so, die haben wenig Verständnis dafür. Ja, manche denken vielleicht noch, ja, wir sind ja Christen, das Ziel des Lebens muss es sein, Christus kennenzulernen und den Herrn Jesus als die Eintrittskarte in die ewige Glückseligkeit zu buchen. Das war jetzt fast ketzerisch, was ich gesagt habe. Aber denk mal bitte ein bisschen nach. Allein den Herrn Jesus kennenlernen und sich retten lassen, das kann nicht der Sinn des Lebens sein. Das kann es nicht sein. Dann hätten nämlich Adam und Eva vor dem Sündenfall überhaupt keinen Sinn im Leben gehabt. Die hatten noch keine Sünde. Die hatten noch nichts, was ihnen vergeben werden muss. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ihr müsst ein bisschen, ja, wach dabei sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht die höchste Berufung eines Menschen sein, einfach nur gerettet zu werden. Ja, die ewige Eintrittskarte zu buchen. Das kann höchst selbstsüchtig sein. Ich will das Tamron-Objektiv, die schöne Frau, das Geld, den Genuss und obendrein für die ewige Glückseligkeit, da will ich auch noch Jesus. So war das nicht gedacht. Und deswegen gehen wir bewusst mal zurück, jetzt seid ihr nochmal im Nachteil, aber jetzt habt ihr einfach gelitten. Ihr müsst auch mal ein bisschen leiden, wenn ihr keine Bibel in eine Bibelgemeinde mitbringt. Das geht gar nicht. Ja. Ja, ist doch... 1. Mose 1, Vers 27 kriegt noch ein Buch. 1. Mose 1, Vers 27. Hey, das ist ganz vorne, das kann nicht so lang dauern. Römer war in 3 Sekunden gefunden. Das verstehe ich heute noch nicht, wie das ging. Ja. Oh, da vorne. Dürfen die überhaupt mitmachen? Hey, das ist einer von uns. Die dürfen nicht mitmachen, das geht nicht. Also ihr habt noch eine Chance. Erste Mose 1, Vers 27.
So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie.
Das hat jetzt nichts mit dir zu tun, aber wir lesen so schnell über so einen Vers drüber. Wisst ihr, ich glaube, jeder von euch hat sich schon mal die Aufgabe gesetzt, die Bibel durchzulesen. Und ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr nicht bis Vers 27 gekommen seid. Das glaube ich euch nicht. Ja? Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den Versuch unternommen habt, die Bibel durchzulesen, was die wenigsten von euch geschafft haben, dann seid ihr auf jeden Fall zu 1. Mose 1, Vers 27 gekommen. Aber irgendwie, er hat uns in sein Bild geschaffen. Und dann, als Mann und Frau hat er uns geschaffen. Ja, wir verschwenden keinen Gedanken daran und gehen einfach weiter. Was bitteschön heißt das, dass Gott dich und mich in sein Bild geschaffen hat? Ja, wir sitzen jetzt hier nicht vor Psychotherapeuten, aber es gibt christliche Psychotherapeuten, die schlachten das wieder für ihre Selbstsucht aus und wollen sagen, guck mal, ich bin in sein Bild geschaffen. Wie toll bin ich? Wir haben den Zirkel bewusst am Anfang richtig eingestochen. Gott hat die ganze Schöpfung für was gemacht? Damit sie ihm Ehre bereitet. Damit er groß rauskommt. Damit er wirklich gepriesen wird. Und er hat das Israel, das Volk Israel dazu erwählt und hat auch den Menschen in sein Bild. Das hast du nämlich dem Hund und der Katze voraus. Er hat dich in sein Bild gemacht, damit du, das ist die Zweckbestimmung, das ist die Seite 1 deines Lebens, damit du ihm Ehre gibst. Und was heißt das denn? Wir müssen das ein bisschen übersetzen in das Jahr 2013. Was heißt das, in sein Bild geschaffen zu sein? Schaut mal, wenn die ganze Schöpfung ihm schon Ehre geben soll, dann will ich euch das verdeutlichen. Feuer zum Beispiel, wessen Idee ist Feuer? Das ist Gottes Idee. Gott hat sich Feuer ausgedacht. Und ja, Feuer kann tatsächlich Gottes Eigenschaften ein Stück weit reflektieren. Wer hat schon mal einen Großbrand gesehen? Hoffentlich nicht schon mal einer gelegt. Ja, also... In Kalifornien könnt ihr Großbrände sehen, fast jedes Jahr. Oder in Griechenland könnt ihr Großbrände sehen. Und was für eine Macht. Ja, wer hat Mount St. Helens mal gesehen? Ja, in Amerika, wo der Vulkan in den 80er Jahren ausgebrochen ist. Und danach natürlich ein Riesenbrand. Und noch heute, bis zum heutigen Tag, siehst du die ganzen Zahnstocher, soweit das Auge reicht, nur Zahnstocher in dieser Gegend stehen. Ja, also das waren mal Fichten oder Tannen oder was auch immer. Das sind jetzt nur noch schwarze Zahnstocher. Natürlich kann Feuer Gottes Macht reflektieren. Oder auch kann Feuer Gottes Reinheit reflektieren. Feuer ist auch zum Reinigen da. Pharmaindustrie benutzt Feuer, die Ärzte wissen das, zum Beispiel um Ampullen zu sterilisieren und zu verschließen. Habt ihr vielleicht mal bei der Sendung mit der Maus gesehen? Ja, Feuer kann reinigen, ja, kann die Reinheit, kann die Heiligkeit Gottes reflektieren. Aber seht ihr, die Schöpfung ist begrenzt. Sie kann die Macht und die Stärke reflektieren. Sie kann auch Reinheit und Heiligkeit reflektieren. Aber wisst ihr, was Feuer nicht reflektieren kann? Liebe, Treue, Vergebungsbereitschaft, Demut, Freundlichkeit, Liebe, Langmut, Enthaltsamkeit. Das kann Feuer nicht reflektieren. Aber du bist in Gottes Bild geschaffen. Du bist eine Persönlichkeit. Du hast Verantwortungsbewusstsein. Du hast ein Herz, was Pläne schmieden kann. Du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst lieben. Du kannst vergeben. Du kannst Frieden stiften. Du kannst auf eine Art und Weise die Persönlichkeit deines Schöpfers in dieser dunklen, finsteren, selbstsüchtigen Welt reflektieren, wie das kein anderes Geschöpf oder ja, Geschöpf, also von der restlichen Schöpfung, oder auch wie das kein anderes Ding in dieser Welt tatsächlich transportieren kann. Das bedeutet 1. Mose 1, Vers 27, und es ist gut, wenn du gar nicht bis Maleachi gekommen bist. Du solltest nur mehr Zeit auf den ersten Versen verbringen, weil die sind total wichtig. Das bedeutet es, dass Gott dich in sein Bild geschaffen hat. Du hast die Möglichkeit, zu Gottes Herrlichkeit zu leben, auf eine Art und Weise, wie das keine Katze, kein Hund, kein Baum, noch nicht einmal ein Sonnenuntergang, der wirklich grandios ist, in dieser Welt darzustellen vermag. Das ist Gottes Auftrag für dein Leben. Ich will mal einen Vorgriff machen, sonst verpassen wir das noch. Natürlich ist das Kreuz wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Natürlich ist es das Zentrum des Handelns Gottes mit dieser Welt. Aber ihr Lieben, gerettet werden ist nicht das Ziel deines Lebens. Rettung heißt Versöhnung mit Gott. Das ist einfach nur die Voraussetzung dafür, dass du wieder in den Stand versetzt wirst, das zu leben, was du eigentlich von Anfang an leben solltest. Ein Leben in der Gemeinschaft mit deinem Herrn, versöhnt, dass sich nichts trennt, und ein Leben für die Herrlichkeit eines anderen, so wie es Adam und Eva vor dem Sündenfall erlebt haben. Seid ihr noch bei mir? Könnt ihr das verstehen? Der Sinn des Lebens ist nicht die Wiedergeburt. Boah, das ist ein bisschen hart, wenn man das so sagt, oder? Aber das ist nicht der, achtet bitte genau auf die Worte. Die Wiedergeburt ist entscheidend, die ist heilsnotwendig, die ist lebensentscheidend. Wenn du das nicht getan hast, dann kannst du ehrlich gesagt, und das ist der wahre Grund für die Wiedergeburt, überhaupt nicht das Leben leben, für was sich der Schöpfer gemacht hat. Dann bist du immer noch Feind. Dann lebst du immer noch von, dann hast du gar kein anderes Wollen, dann lebst du immer noch von klein auf für dein Reich, für deine Selbstsucht, für deine Selbstbefriedigung, für deine Selbstherrlichkeit, für deine Selbstgerechtigkeit. Das ist überhaupt die Voraussetzung, dass du den Heiligen Geist bekommst, dass du jetzt ein anderes Leben leben willst, was ich und du von Natur aus überhaupt nicht leben wollen. Aber ihr Lieben, das ist nicht die Endstation, das ist nicht das Ziel, das ist der Anfang. Das ist der Anfang zu einem Leben, was wirklich grandios sein könnte, wo du anfängst, mit dem, wie Gott dich gemacht hat, zu seiner Verherrlichung zu leben. Das Dumme ist nur, die meisten von uns wollen das irgendwie gar nicht. Vielleicht, wenn ihr ehrlich seid, denkt jetzt der ein oder andere in seinem Herzen, ja, du denkst mit dem Herzen, wollen biblisch die Worte gebrauchen, du denkst nicht mit deinem Kopf, du denkst mit deinem Herzen. Vielleicht denken jetzt manche in ihrem Herzen, das will ich überhaupt nicht. Das ist ja total langweilig. Das ist ja ätzend, nicht für mein Leben leben zu dürfen, für die Herrlichkeit eines anderen da zu sein. Gar nicht danach zu fragen, was dient mir, sondern danach fragen, was dient ihm? Das ist ja total öde. Ja, dann ist ja Facebook und iTunes doch nicht die Spitze der Fahnenstange. Wahrscheinlich ist es das sowieso nicht, ihr seid viel schlauer und wisst, was euch da mehr begeistert, ja, in dieser virtuellen Welt. Das denkt jetzt der ein oder andere von euch, das kann doch nicht sein. Ja? Du willst uns doch nicht erzählen, dass das wirklich lebenswert sein soll. Wir müssen einmal noch eine Vollversion haben, bevorzugen. Ja, oder ich sage es euch einfach, ja, ihr kriegt dann das Buch irgendwie anders. Oder 1. Mose 3, die Verse 4 und 5. Schlagt es mal einfach mit auf, ist jetzt kein Contest, kein Quiz. Ja, wer das ganze Schwert dabei hat, der ist im Vorteil. 1. Mose 3, 4 und 5, da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da du davon isst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ist wieder das Problem, dass wir viel zu schnell über diese total wichtigen Verse drüber gehen, sowohl bei der Schöpfung als auch bei dem Sündenfall. Der Teufel redete damals der Frau ins Ohr, Gott meint es eigentlich nicht gut mit dir. Gott enthält dir was vor. Wenn du wirklich den Kick haben willst, dann musst du dir holen, was du haben willst. War das eine gute Übersetzung? Ich hoffe es. Also so kann ich es verstehen. Genau das flüstert Satan Eva ins Ohr. Und genau das flüstert dir der Widersacher heute ins Ohr. Ja, ich rede vielleicht zu heilig für dich. Was? Ein Leben? Nur für Gott zu leben? Nach ihm fragen, wie er groß rauskommen kann? Das kann nicht sein. Das kann nicht wirklich Erfüllung bringen. Und diese Gedanken sind Gedanken, die sind so alt, fast wie die Menschheitsgeschichte, die du jetzt denkst. Weil du denkst, nee, das Leben für mich gelebt, das ist der wahre Kick. Ja, diese ganzen Regeln, die die Gemeinden immer aufstellen, die sind ja nur Beschränkungen. Das ist ja das Hindernis zum wahren Leben, denken manche. Denke ich. Also so weltfremd bin ich noch nicht. Das war schon ein paar Jahre her. Und da hatte ich noch ein paar mehr Haare. Aber da hatte ich die gleichen Gedanken wie ihr. Das kann ja der wahre Kick sein, ja, für jemand anderes Leben. Ja, warum kein Sex vor der Ehe? Das ist die absolute Spaßbremse. Wenn ihr jedenfalls so eine Meinung oder euren Jugendlichen in der Schule oder am Ausbildungsplatz vertretet, ihr seid wirklich nicht mehr von der Welt. Ihr seid total abgehoben. Versteht ihr das? Aber das ist ein ganz altes Schema. Uralt. So alt fast wie der Mensch. Zu sagen, hol dir nur, was du willst. Hol dir deine Macht. Hol dir deinen Einfluss. Hol dir dein Ansehen. Und das ist das wahre Leben. Das stimmt nicht. Das Leben war vollkommen. Es war alles sehr gut, als die Schöpfung zu Ende war. Weil es geht leider nicht. Es gibt nur einen in dieser Welt und in diesem Universum, für den es sich wirklich lohnt, zu leben. Und er ist ein eifersüchtiger Gott. Und er teilt sich das Reich nicht mit dir. Das ist wirklich der Sinn von Reich Gottes. Im Sündenfall bei Eva, da ist ein neues Reich geboren worden. Das Reich meiner Selbstsucht, meiner Selbstgerechtigkeit, meiner Schönheit. Da will ich für mich leben, da will ich groß rauskommen. Das ist das, was die meisten von euch, ihr seid ja ehrlich, und vor Gott müsst ihr ehrlich sein. Mir könnt ihr was vormachen, euren Eltern könnt ihr was vormachen, den Gemeindeleitern oder den Geschwistern in der Gemeinde könnt ihr was vormachen. Aber wenn ihr wirklich ehrlich seid, habt ihr alle schon längst, weil das ist der Inbegriff des Sünders sein. Das ist nicht mal von einer Frucht oder einem vermeintlichen Apfel, ja, essen, sondern der Inbegriff des Sünders sein heißt, ich will für mein Reich leben. Mein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich will mich verherrlichen. Und alles in dieser Welt soll mir dazu dienen. Aber so war es nie gedacht. Es gibt keinen Plan B. Du kannst mit der Waschmaschine kleine Gläser waschen. Und du kannst doch nicht aus dem 10. Stock springen und sagen, Erdanziehungskraft interessiert mich nicht. Es gibt keinen Plan B. Aber vielleicht noch zum Abschluss, weil ich habe noch 6 Minuten. Ich will euch auch sagen, das ist kein saures Leben. Das sieht am Anfang ziemlich öde aus und ziemlich fade für die Herrlichkeit eines anderen Lebens. Ja, dass ein anderer groß rauskommt. Dass du zum Beispiel Frieden stiftest, wo andere draufhauen würden. Dass du vergibst, wo andere für ihr Recht kämpfen würden. Das sieht am Anfang überhaupt nicht attraktiv aus. Aber ihr Lieben, das liegt daran, weil wir uns einfach zu viel für die falschen Sachen begeistern und zu wenig für den richtigen. Ja, der neue Internetzugang oder was weiß ich, das neue Smartphone gibt mir den vollen Kick. Aber das ist was total falsch. Warum gibt mir das so den Kick? Weil ich mich selbst anbete, weil mir das dient. Ja, ich will euch vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis bringen. Das sagen doch tatsächlich so manche Jungs zu den Mädchen, ich liebe dich. Und haben keine Ahnung, was sie da eigentlich sagen. Liebe, biblisch definiert, heißt, ich will dir dienen mit meinem ganzen Leben. Ich will mein Leben für dich geben. Aber das meinen sie gar nicht. Wenn sie sagen, ich liebe dich, wisst ihr, was sie meinen? Du bist so eine tolle Partie und dich will ich in meinem Reich haben, dass du gemeinsam mit mir mich anbetest. Das meinen die meisten Jungs, wenn sie sagen, ich liebe dich. Die sagen, die meinen nicht, ich liebe dich, die meinen, ich liebe mich und brauche dich dafür. Das steckt meistens dahinter, wenn du diese Love-Songs hörst, mit denen du dich zumüllst, ja, und diesen Gottesdienst den ganzen Tag feierst und fragst überhaupt nicht nach deinem Schöpfer. Der hat sich das ganz anders gedacht. Ja, Frauen sind dazu da, um geliebt zu werden, aber um ihnen zu dienen, so wie Christus der Gemeinde gedient hat. Und so zeigst du die Herrlichkeit deines Herrn und deines Erlösers. Ist vielleicht jetzt ein bisschen schnell gewesen, aber das ist der wahre Sinn von Beziehungen, dass wir Gottes Herrlichkeit da drin reflektieren. Und das ist viel größer. Und wir müssen uns einfach neu wahrscheinlich dafür begeistern. Und das soll dich motivieren, Nein zu sagen zu vielem in diesem Leben, was das Leben dir bietet, und Ja zu sagen zu vielem, was in der Welt überhaupt nicht attraktiv ist. Das soll dich motivieren, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Und zwar, ich will euch auch nicht irgendwie zu kleinen Soldaten erziehen, weil die Paprika, die hat einen Nachteil. Wenn du die durchschneidest, dann merkt ihr, die ist immer noch rot. Die ist nämlich nur lackiert. Und leider sind einige von euch hier in der Gemeinde, sind einige von euch solche lackierten Christen. Ihr habt euch gewöhnt daran, wie man sich in der christlichen Welt verhält, was man anziehen darf und nicht, was man sagen darf und nicht. Ja? Aber von Montag bis Samstag lebst du ein ganz anderes Leben oder lebst das aufgeschnittene Leben. So hat sich Gott das nicht gedacht. Er will wirklich, dass du in deinem Herzen dich für ihn begeisterst und ein anderes Leben lebst. Ein Leben, was auf der Seite 1 deiner Gebrauchsanleitung steht. Er will, dass du wirklich von Herzen um seinetwillen lernst zu leben. Und ich sage euch, auch wenn es am Anfang irgendwie total fremd und öde ist, das ist das wahre Leben. Und für ihn kann man sich begeistern. Wir haben das einfach nur verlernt. Ja? Ich kann das zum Beispiel hervorragend, nicht bei Paprika, sondern bei Erdbeeren. Wenn du das nächste Mal, die Zeit ist jetzt leider vorbei, aber wir haben ja Tiefkühltruhen und dann gehst du mal zu Hause in die Tiefkühltruhe und sagst deiner Mutter, sie soll mal die Erdbeeren rausholen. Schau dir mal, aber das geht so gut mit Gefrorenen gar nicht, schau dir mal eine Erdbeere 3 Minuten lang an. 3 Minuten lang eine Erdbeere. Das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Guck dir mal die Oberfläche an. Stärker polieren kann man keine Oberfläche. Wie glatt die Erdbeere ist. Ich meine nicht die grünen Samenkörner, die zu Tausenden noch außen verteilt sind, was absolut genial ist. Ja, normalerweise versteckt sich der Same mittendrin und da ist er mal außen drauf. Ich meine zwischen den Samenkörnern, die Oberfläche der Erdbeere, die ist hochglanzpoliert. Unglaublich. Dann schneid sie mal in der Mitte durch und schau dir diese Kristalle an, ja, von Wasser und Zucker, wie Gott sich das gedacht hat. Das ist dein Vater, das ist dein Schöpfer, der sich das ausgedacht hat. Und weißt du, was das Tollste bei der Erdbeere ist? Du darfst sie essen und musst nicht sterben. Wenn Menschen sich synthetisch im Labor sowas ausgedacht hätten, dann sähe es vielleicht annähernd ähnlich aus. Aber wenn du reinbeißt, bist du tot, garantiert. Und du darfst die Erdbeere sogar essen. Ja. Noch ein letztes Buch, Kolosser 1, Vers 16. Kolosser 1, Vers 16. Oh, super. Ja, deine Blättern beim Aufstehen, das gilt nicht.
Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel.
Sehr gut, das war schon eine Übertragung. Was für eine Übersetzung hast du benutzt? NGÜ, kann man sehr empfehlen, neue Genfer Übersetzung. Oder, ich weiß nicht, ob es sie gedruckt gibt, die neue evangelistische Übersetzung will ich euch auch ans Herz legen. Ihr müsst nicht nur das alte Kananäisch lesen, aber bitte keine Volksbibel. Ja? Und bitte auch nicht solche abgeschwächten Schmalspurversionen. Aber NGÜ ist eine gute Übertragung oder neue evangelistische ist auch eine gute Übertragung. Alles in den Himmeln und auf der Erde ist durch ihn, Jesus Christus, geschaffen worden. Auch die Paprika, auch die Erdbeere, auch du. Du verdankst nicht die Wiedergeburt, das auch, aber dein natürliches, dein erstes Leben verdankst du schon deinem Schöpfer. Alles ist durch ihn gemacht, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Gewalten und Mächte, alles ist durch ihn und alles ist für ihn gemacht. Das ist die Seite 1 deiner Gebrauchsanleitung. Und es gibt keinen Plan B. Du musst lernen, dich für ihn zu begeistern. Du musst lernen, ein Leben um seinetwillen zu leben. Und das will ich euch noch zum Schluss ans Herz legen. Wisst ihr, wenn Jesus Christus nicht in diese Welt gekommen wäre, wenn der Herr Jesus Christus nicht sein Leben für unsere Gottesferne, für unsere Selbstsucht, für unsere Selbstverliebtheit, nicht einfach nur für das Essen von einem Apfel, Apfel steht sowieso nirgends, ja, für diese Selbstsucht, wenn er das nicht gegeben hätte, du bist allein Kraft der Tatsache, dass Gott dich gemacht hat, dass er dein Konstrukteur ist, schon schuldig, nach ihm zu fragen und für ihn zu leben. Wie viel mehr, wenn das dein Auftrag ist, wenn du für ihn um seinetwillen leben sollst, wie viel mehr kannst du das jetzt, weil wir haben gehört, Motivation ist alles, wie viel mehr kannst du das jetzt, wo du aufs Kreuz schaust und siehst, dieser Konstrukteur, dieser Schöpfer, dem ich mein Leben verdanke und nachdem ich die ersten 5, 10, 20 oder vielleicht sogar bis heute Jahre meines Lebens nie wirklich gefragt habe, der war bereit, trotzdem in diese Welt zu kommen, trotzdem mir nachzugehen, trotzdem, obwohl ich es nicht verdient habe, sein Leben für mich hinzugeben, um mich wieder mit dem Vater zu versöhnen. Wisst ihr, wenn ich als Geschöpf schon den Auftrag habe, zu seiner Ehre zu leben, ja, wie viel mehr habe ich jetzt Motiv und Kraft und Ansporn als Erlöster, der Gnade geschmeckt hat, um seinetwillen zu leben. Die stärkste Motivation für ein neues Leben, nicht von dieser Welt, ist Gnade und Liebe. Und das hat dir Jesus Christus am Kreuz bewiesen. Er hat sein Leben für dich gegeben, wo du sein Feind warst. Nicht, weil du so teuer und so wertvoll warst, sondern obwohl ich meinen Wert völlig verloren habe, sagt Römer, ist er trotzdem in diese Welt gegangen und hat sein Leben für dich gegeben. Das, mindestens das, muss dich begeistern, ein Leben über den Durchschnitt zu führen, ein Leben in echter Anbetung zu führen, ein Leben um des Herrn Jesus Christus willen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen und das nur einmal verwenden können, dieses Leben, auf das wir klug werden. Amen. Wollen wir noch zusammen beten? Dann lasst uns aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir auch heute einmal mehr in diesem 3. Oktober, den du gemacht hast, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass, denke ich, viele von uns dich als Schöpfer erkennen durften. Und Herr, ich bitte dich von Herzen, dass du uns hilfst, wo wir dich als Schöpfer und hoffentlich auch als Erlöser kennengelernt haben, dass wir wirklich in unserem Herzen, im Inneren, aufrichtig werden und anfangen, für dich zu leben, Herr. Du hast uns zur Anbetung geschaffen, Herr. Wir drehen uns alle um irgendwas und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dich wirklich klar zu sehen, dass du der Mittelpunkt des Universums bist, dass alles durch dich und für dich geschaffen wurde. Hilf mir und hilf ja, den Brüdern und Schwestern, deinen Kindern hier in diesem Raum, wirklich dieses Leben für dich zu verwenden. Und Herr, du kennst jedes Herz und du weißt auch, wer das noch nicht angenommen hat, wer das noch nicht akzeptiert hat, dass du Schöpfer und gleichzeitig Erlöser bist und Herr über alles. Und ich bitte dich, dass du auch dieses Herz anrührst, dass wir sehend werden, Herr, für was es sich wirklich lohnt zu leben. Danke für deine Geduld, für deine Langmut, für deine Liebe, die du uns besonders am Kreuz bewiesen hast. Amen.